Mein heutiger Gast ist zweifacher Olympiasieger und steht heute für ein Unternehmen, das mittlerweile europaweit über 500 Millionen Euro Umsatz macht im Courtage-Bereich. Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler-Podcast. Hier spricht Thorsten vom Vertriebsfilm.de. Ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Benjamin Wess. Er ist, wie gesagt, Olympiasieger im Bereich Hockey und heute im Versicherungsbusiness unterwegs. Und wir sprechen über die Antreiber, über die Treiber der Konsolidierung im Maklermarkt. Also er beschreibt mal aus seiner Sicht, was führt eigentlich dazu, dass im Maklermarkt so eine starke Bewegung in Gang gekommen ist in den letzten Jahren. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was Gründe sind, warum Makler sich einer größeren Gruppe anschließen. Und die Gruppe, für die Benny steht, ist die GGW-Gruppe aus Hamburg. Und ich kann dir sehr empfehlen, dieses Interview bis zum Ende zu hören, denn das wird wirklich sehr, sehr spannend. Und damit verlasse ich dich jetzt auch hier direkt in das Interview. Also viel Spaß mit meinem Gespräch mit Benny Wess. Ja, moin Benny, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, schönen guten Morgen Thorsten. Ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung und freue mich aufs Gespräch. Hi.
Ja, vielen Dank und lass uns mal direkt einsteigen. Deine Liste ist ja von den Dingen, die du schon erlebt hast in deinem Leben, abgesehen vom Business auch, ist ja interessant zu lesen. Europameister, Weltmeister, Champions League lese ich hier auch. Also da ist ja einiges passiert. Für die dich nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob es so viele da gibt, aber vielleicht ja doch. Lass uns mal ein bisschen einordnen. Wer warst du, bevor du in die Versicherungsbranche gekommen bist?
Also bevor ich in die Versicherungsbranche gekommen bin und auch immer noch, bin ich die gleiche Person. Bin immer noch Benjamin Wess, genannt Benny. Habe sicherlich ein paar Themen in meinem Leben schon erlebt. Ob das jetzt immer besser oder schlechter war, war eine andere Zeit. Bin immer der gleiche geblieben, hoffe ich jedenfalls. So wird es mir auch wieder gespiegelt. Ja, aber habe vor meiner beruflichen Karriere noch eine sportliche Vergangenheit. Hatte das Glück, dort in einer sehr erfolgreichen Generation geboren worden zu sein. Mannschaftssport gemacht, bin dem Hockeysport nachgegangen. Mhm. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass es einige gibt, die es mich noch nicht kennen. Denn diese Sportart ist immer noch eine Amateursportart, auch wenn man sie dort mit einem Profiaufwand betrieben hat. Und wie gesagt, das ist ein Mannschaftssport. Bin in einer sehr guten Generation geboren worden, hatten 10 Jahre sowohl als auf der Clubebene als auch auf der mit der Nationalmannschaft äußerst erfolgreiche Jahre. Sicherlich auch immer ein bisschen die Fortuna auf unserer Seite, sodass es eben zu den beiden Olympiasiegen in London und in Peking gereicht hat. Auch eine Weltmeisterschaft war dabei, eine Europameisterschaft. Ja. Ein paar deutsche Meistertitel, in einer sehr glücklichen Generation geboren worden, natürlich auch dafür viel getan, aber man darf nicht vergessen, ist eine Mannschaftssport, da gehört immer viel dazu.
Ja, ist ja eine spannende Sichtweise, ne? Also der ein oder andere würde, glaube ich, anders über sich reden und sagen, dass andere Glück hatten, mit jemandem spielen zu durften oder zu dürfen. Ja. Nee, finde ich eine gute Argumentation, die du da fährst, dass du halt sagst, hey, ich hatte auch, natürlich, wie du sagst, ne, du hast ja auch was dafür getan, natürlich, von alleine kommt sowas auch nicht, aber es hängt halt auch an anderen Leuten, ne?
Und ja, keine Frage, das ist immer so, ne? Das ist im Job so. Ich will gar nicht sicherlich auch nicht schmälern. Ja, ich habe mir sicherlich meinen Beitrag dazu geleistet. Ansonsten hätte es auch nicht zur Weltauswahl gereicht. Aber es ist immer so wie im Job. Wir sind alle so stark wie das schwächste Glied und gemeinsam sind wir stark. Und bin froh, damals wie heute eine ähnliche Einstellung verfolgen zu können.
Ja, total cool. Und da lassen sich sicherlich nachher auch ein paar Parallelen ziehen zu dem, was du heute machst. Denn auch in so einer Nationalmannschaft, klar, da kann man sich, also ich glaube, dass du in die Nationalauswahl kommst, das ist wahrscheinlich persönliches Engagement und Ehrgeiz. Das kannst du dir erarbeiten. Aber wie gut dann die Truppe im Ganzen ist, das kannst du ja nur halt zu einem kleinen Teil beeinflussen. Und das sieht man ja auch in anderen Sportarten, die vielleicht jeder kennt, dass es da gewisse Volatilitäten gibt in der Gesamtleistung, ne?
Ja, absolut. Also es ist so, man kann sehr viele Faktoren beeinflussen. ich bin auch so, da glaube auch, dass man ein Stück weit sein Glück beeinflussen kann. Das ist so auch damit auch einhergehend beruflichen Erfolg. Und du sagst es so schön, es gibt eine Menge Parallelen, davon bin ich ja felsenfest überzeugt. Gerade wenn man ja, wenn man in einem Team spielt, dann geht es darum, ja, die besten Spieler auf den besten Positionen einzusetzen und dann aber auch den besten gesamten Kader zusammenzustellen. Und das ist, das heißt dann nicht immer nur die besten Einzelspieler, sondern heißt auch die Truppe zu formen, die am besten zusammenpasst, die eine entsprechende Kultur hat. Und das ist sowohl im Sport so, als auch ganz sicher in jeder kleinen Unternehmung, in jedem Unternehmen.
Ja. Wie ist das bei Hockey? Ist das ein Vollzeit-Business dann, wenn man Profisportler ist in dem Bereich? Oder hast du nebenbei noch irgendwie gearbeitet oder eine Ausbildung gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist schon eine, oder sagen wir so, es ist ein Amateursport mit Profi vergleichbarem Aufwand. Also es ist so, dass ich das sehr professionell betrieben habe, habe ja nebenher studiert. Den Professoren habe ich immer gesagt, ich habe studiert und nebenbei Hockey gespielt. Ha, die Wahrheit ist wahrscheinlich eher andersrum gewesen. Also habe die Hälfte meiner Professoren nie persönlich kennengelernt, sondern habe dort habe eigentlich nebenher VWL studiert. Das auch mit dem Diplom abgeschlossen und bin danach in die berufliche Karriere eingestiegen. Aber als dann der Beruf die zentrale Aufgabe geworden ist, dann habe ich auch das Hockeyspielen an den Nagel gehängt und mich auf das nächste Kapitel im Leben konzentriert.
Ja, also machst du gar nichts mehr heute in dem Bereich?
Gar nichts mehr. Ich glaube, ich bin noch sehr verbunden im Sport. Das ist so, ich schaue den Sport gerne. Ich war auch letztes Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen. War sehr schön. Ich würde sagen, so 2-3 Charity-Spiele im Jahr, wo man mit der alten Mannschaft nochmal zusammenkommt. Oder jetzt gibt es so eine Reisemannschaft, wo ich neu dazu stoße. Da steht dann aber nicht immer nur die erste und zweite Halbzeit im Fokus, sondern auch gerne mal die dritte Halbzeit.
Ja, okay. Okay, und so Verbandsarbeit oder irgendwie sowas? Also bist du da jetzt Experte? Machst du irgendwelche Arbeiten oder ja, gibst du Coachings oder irgendwas? Oder also meistens beim Fußball ist es ja so, ja, da jeder, der irgendwie ausscheidet, kommt dann instant übermorgen zurück und ist dann irgendwie Berater oder irgendwelcher Experte. Gibt es das in dem Bereich auch oder ist man dann eher dann wirklich so abgenabelt und hat dann eben sein Alumni-Netzwerk sozusagen da?
Also abgenabelt ist man nie. Ich glaube, wenn man diesen Sport geliebt hat oder wenn man das gemacht hat, dann ist man nie ganz abgenabelt. Ich bin aber aktuell jetzt in keinem offiziellen Organ vertreten. Ja. Sicherlich wird man immer mal beratend angerufen, zur Seite gezogen. Das macht man dann gerne, aber ich bin jetzt in keiner offiziellen Funktion, auch wenn ich das immer noch beobachte und einfach auch viel Freude macht. Ich meine, es war sehr lange Zeit der Lebensmittelpunkt und den ich auch nicht die Vergangenheit nicht missen möchte und habe dort viele Freunde gefunden, berufliche Kontakte geknüpft. Von daher ist das schon gut, so wie es ist.
Ja, wie alt warst du, als du angefangen hast und wie lang ging dann die Karriere da?
Ja gut, das ist immer die Frage, wann hat man angefangen? Ja, ich glaube, ich habe angefangen mit 7 Jahren. Aber
als es so richtig losging.
Ja, so als es so richtig losging. Wahrscheinlich so richtig losging, geht es in der Regel so irgendwann mit 14, 15 oder mit 14, da spielt man das erste Mal, dann gibt es die sogenannte U16-Nationalmannschaft und dann durchläuft man die Jugendnationalmannschaft U16, U18, U21. Und da muss man dann auch dann anfangen zu trainieren, damit es entsprechend weitergeht und das in dem entsprechenden Aufwand. Mein erstes Länderspiel habe ich gemacht, da war ich 19 Jahre alt. Mein erstes A-Länderspiel, so muss man sagen, war ich 19 Jahre alt und habe mein letztes A-Länderspiel mit 29 gemacht, also ziemlich genau 10 Jahre.
Ja, okay, ja, krass. Und dann, ja, okay, lass uns mal den Schwenk kriegen jetzt in die Versicherungswelt.
Sehr gerne.
Dann hast du gestartet, wenn ich das richtig verfolgt habe, hier bei der AXA als Trainee, richtig?
Richtig. Gestartet als Vertriebstrainee im AXA-Konzern. Damals in der Ausschließlichkeit, Versicherung da nochmal von der Pike auf gelernt. So schön, wie man so schön sagt, angefangen mit dem Preisvergleich bei der Oma Lieschen auf dem Sofa. Und ja, dann nach und nach vertriebliche Erfahrungen geschürt, das sehr, sehr gerne gemacht. Die Konzernkarriere weitergegangen, erst in der, zunächst in der Ausschließlichkeit.
Aber warte mal kurz.
Bitte, ja.
Das heißt, du hast die ersten Jahre in einer Agentur verbracht oder war das schon in einem Konzern?
Nein, im ersten Jahr habe ich tatsächlich, oder im ersten Jahr habe ich in einer Agentur verbracht, von einem Konzern allerdings eingesetzt, also in der größten AXA-Agentur, AXA-Agentur Decker, dort angefangen und dann, dann die Konzernkarriere weitergegangen, zunächst Regionalleiter gewesen, AXA-Agenturen betreut und dann, dann einen Schritt getan, wo ich immer noch sehr glücklich drüber bin, und zwar in den Maklervertrieb gewechselt, da, ja, die richtigen Unternehmer kennengelernt. Wobei es sicherlich auch Unternehmertypen in der Ausschließlichkeit gibt, aber ich glaube, die Mehrzahl sehe ich definitiv im Maklervertrieb. Genau, und bin so meine ersten Schritte gegangen.
Ja. Was waren so die Erfahrungswerte, worauf du jetzt eben auch diese Erkenntnis setzt, dass die eben die echten Unternehmer eher in der Maklerschaft zu finden sind als in der AO? Also was waren so die Merkmale, die du festgestellt hast, als du diesen Wechsel gemacht hast? Woran machst du das fest? Ja. Oder was meinst, oder was sind aus deiner Sicht vielleicht auch einfach die Rahmenbedingungen, die das eben so hervorbringen?
Also ich glaube, es gibt sicherlich auch, ne, bitte nicht falsch, es gibt sicherlich auch Unternehmertypen in der Ausschließlichkeit. Ich glaube nur, dass die Mehrzahl tatsächlich in der Maklerschaft sitzt. Es ist spannend, ne? Jeder Makler hat irgendwann mal gesagt, mal vor der Pike auf angefangen, ohne Bestand. Also das heißt, er hat angefangen und gesagt, so, ich werde Makler, ich möchte das gerne werden und hat vom Scratch angefangen. Und das ist, finde ich immer beeindruckend, so ein Weg. Und das merkt man in den Persönlichkeiten, dass die nichts geschenkt wissen. Damals, als ich auf der Konzernseite noch gearbeitet habe, waren das eben entsprechend alles Unternehmer, die mussten eigentlich empfangen. Die haben einen empfangen, wenn man entsprechend Mehrwerte geliefert hat. Und das waren Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Oder also man wurde ganz anders wahrgenommen. Und das fand ich schön, weil die mussten eigentlich empfangen. Man hat gemeinsam Strategien entwickelt, wie man wachsen kann oder wie man wachsen kann mit dem eigenen Konzern. Und gleichzeitig auch gesehen, wie diese Unternehmen sich entwickeln, wie die überlegen, stelle ich jemanden ein, stelle ich keinen ein, wie gehe ich mit dem jeweiligen Versicherer, wie gehe ich mit dem Versicherer um, wie gehe ich mit Entscheidungen des Versicherers um. Vor 10 Jahren schon oder damals vor 7, vor 10 Jahren schon. Und dieses Thema werden wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, ist ja heute mehr Thema denn je. Wie die Versicherer entsprechend agieren.
Ja, spannend finde ich jetzt noch den Punkt, den du sagtest, die müssen einen nicht empfangen, sondern die empfangen einen halt, wenn sie die Notwendigkeit sehen oder halt einen Mehrwert erkennen. Und das finde ich, zeigt ja nochmal diesen Unterschied zwischen den Lagern, AO und Makler, ne? Also auch, es wird ja immer wieder die Sau durchs Dorf getrieben. Gerade auf Social Media bei den jüngeren Maklern auch, finde ich, dass das eben nochmal erklärt werden muss. Hey, ich bin Versicherungsmakler, ich vertrete halt, also ich stehe im Lager des Kunden, ne? Und ich kann mit Versicherern zusammenarbeiten, wie ich will. Und in der AO ist das natürlich ein anderes Thema, selbst wenn du da als Mehrfachagent oder so unterwegs bist, aber am Ende bist du halt, ja, ich will nicht sagen weisungsgebunden, das wohl nicht, aber bist halt abhängig, ne?
Das ist so, man ist abhängig und wer auf der Seite des Kunden steht, der kann nur Makler sein. So blöd das klingt. Man kann das nicht als ein AO-Agent. Es ist schwierig zu argumentieren, dass man voll und ganz auf der Seite des Kunden steht.
Ja, das stimmt. Du bist dann auch nochmal in die USA gegangen und das war aber auch in einer anderen Branche, ne? Oder war das aus der Versicherungsbranche?
Nee, das war tatsächlich in einer anderen Branche. Ich hatte immer mal einen Lebenstraum und gesagt, wenn ich mal die Chance bekomme, in den USA zu arbeiten, dann mache ich das. Und bin dann, bin zur Tengelmann-Gruppe gewechselt, habe für die Tengelmann-Gruppe ein Geschäftsmodell in den USA aufgebaut, war eine ganz spannende Zeit, also Handel gemacht, in Chicago gelebt, nie offiziell, sondern immer mal keine Green Card gehabt. Ja, aber viel dort in den USA gewesen, auch in Asien gewesen, wo größte Teil des Einkaufs stattfinden. Und ja, habe das gemacht. Knappe 3 Jahre. Genau, bin dann, habe dann dort gesagt, ach, danke, das war eine schöne Zeit, will ich auch nicht missen. Will ich bis heute nicht missen, aber habe mich dann ganz bewusst wieder für die Finanzdienstleistung entschieden. Dann mehr oder minder direkt zum HDI gewechselt.
Ja, ohne jetzt seinen alten Kollegen von Tengelmann vors Knie zu treten, war das der Reiz dieses Angebots in Amerika oder war auch der Inhalt der Aufgabe erstmal irgendwie spannend?
ich sag mal, der Inhalt der Aufgabe war spannend, aber der Inhalt der Aufgabe war ja der Aufbau in den USA. So, und ja. Dementsprechend war es sicherlich das Ausland, was mich gereizt hat, und wäre es eine reine Karriere in Deutschland gewesen oder wäre eine Aufgabe rein auf Deutschland fokussiert gewesen, wäre das nicht, wäre es zum damaligen Zeitpunkt für mich nicht der Grund gewesen zu wechseln, sondern es war tatsächlich, ja, ein Geschäftsmodell in den USA aufzubauen und eine schöne Zeit.
Ja, okay. Und wie hast du es wahrgenommen? Wie ist es da zu arbeiten?
Ja, anders. Also ich meine, offiziell habe ich ja nie in den USA gearbeitet, von daher kann ich jetzt nichts anderes sagen. Ja, es ist eine andere Lebenseinstellung. Okay. Ne? Es ist eine andere Lebenseinstellung. Es ist so, ich glaube, dass ja in den USA die Leute auch ihre Jobs mehr wertzuschätzen wissen. Also wenn man die deutsche Wirtschaft aktuell sieht und wenn man auch die politischen Entwicklungen dazu sieht, dann habe ich so manchmal das Gefühl, dass in Deutschland nicht mehr bereit ist zu arbeiten. Beziehungsweise so die Bereitschaft ist nicht mehr, ich muss erstmal arbeiten, damit ich was verteilen kann, sondern man schaut sehr stark darauf und im Moment muss ich ja gefühlt nicht arbeiten. Und in den USA gibt es da schon eine ganz klare andere Einstellung. Die liegt sicherlich auch an einem nicht vergleichbaren Sozialsystem oder vielleicht auch nicht vorhandenen, je nachdem, wie man es nimmt. Aber dort ist es, dann gibt es schon eine andere Einstellung und sicherlich auch von der Lebensart eine andere Einstellung. Aber das war schon mal spannend zu sehen. Und das ist, ist es mir auch so aufgefallen. Und immer so, deswegen, wenn man so im Handel arbeitet und auch dann im Handel in den USA arbeitet und wenn man dann in der Finanzleistungsbranche in Deutschland arbeitet, dann sage ich immer, wir sind alle, wir arbeiten in einer extrem guten Industrie und wir verdienen, da bin ich fest von überzeugt, jeder verdient, und zwar jeder einzelne Mitarbeiter, sei es im Konzern, verdient sehr gutes Geld. Und für sicherlich gute Arbeit, die auch geleistet wird, aber unserer Branche geht es extrem gut. Und das ist etwas, was manchmal ich nicht immer so, ich wundere mich immer, dass so viele Leute klagen, weil ich glaube, wir sind im Leben in einer der besten Industrien, die es gibt.
Ja, also wir arbeiten. Schönes Statement, ist wahrscheinlich den meisten auch gar nicht so bewusst. Weil man auch eigentlich, man steckt da so ein bisschen in seiner Bubble, ne? Und hat halt eben nicht diesen Exkurs, den du jetzt gemacht hast, mal 3 Jahre woanders in einer anderen Branche zu arbeiten. Der eine oder andere hat sicherlich, bevor er in der Versicherung war, auch nochmal irgendwas anderes gemacht. Das ist ja schon ein Quereinsteigermarkt, gerade im Maklerbusiness, aber dass man jetzt so mitten in der Karriere einfach nochmal so einen kleinen Sidekick macht, das ist ja dann doch eher ungewöhnlich, ne?
Das ist so, richtig.
Okay, und dann bist du mehr oder weniger freiwillig wieder zurückgekommen oder gab es da irgendwie Impulse von außen, die dir geholfen haben, die Entscheidung zurück in die deutsche Versicherungsszene zu?
Nee, es war schon eine freiwillige Entscheidung. Also ich hab das da gern gemacht, gern gearbeitet im Handel, aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in der Finanzdienstleistung und ich wusste auch, dass ich nach Deutschland zurückkehre oder dass ich mich wieder auf Deutschland konzentrieren wollte und war schon ein ganz bewusster Schritt damals.
Ja, wo ging es dann für dich weiter?
Ich bin zum HDI gewechselt. Warum zum HDI? Das hat eigentlich die Gründe, damals gab es zwei Vorstände, das war der Wolfgang Hansmann und der Tobias Warwick. Die haben bei der AXA gearbeitet. Als wir aus dem Handel wiederkamen, haben die beiden bei der HDI gearbeitet. Und wie das so ist, Menschen folgen Menschen. Die Versicherer sind sehr stark farbenorientiert, aber Wir wissen alle, dass man mit den Menschen bei den Versicherern zusammenarbeitet und weniger mit dem Versicherer als, als solche.
Ja.
Und
Ja.
So bin ich zum HDI gegangen und habe dort meine Karriere fortgesetzt.
Ja, jetzt muss ich kurz mal einhaken und einen kleinen Exkurs starten mit dir hier. Du hast gerade für mich einen sehr wichtigen Satz gesagt. Man arbeitet mit Menschen zusammen und nicht mit Farben oder Logos oder Konzernen. Wie wichtig sind aus deiner Sicht, gerade jetzt in diesem Versicherungsbusiness, auf Seiten der Konzerne, aber auch in den Führungsetagen von den, ich sag mal, mittelständischen Maklerunternehmen, wie wichtig hältst du dieses Thema Personal Brand, dass du eben als Unternehmer oder auch als Fach- und Führungskraft auf Versichererseite ja wirklich auch sichtbar, spürbar bist, anfassbar für deine Businesspartner im Vergleich zu, ich ziehe mich einfach zurück und lass halt meine Untertanen sozusagen die Arbeit machen.
Ich glaube, das ist elementar. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Du hast ja beide Ebenen angesprochen, einmal die Maklerseite und einmal die Versichererseite. Ja. Ich glaube auf der Maklerseite, dass unsere Kunden, die sind jeweils die sind bei ihrem Makler versichert und nicht bei der Allianz, nicht bei der AXA, sondern die sind bei ihrem Makler versichert und die haben ihr Maklerunternehmen nach ihrer Art und Weise aufgebaut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch dass es eine Korrelation gibt zwischen Kunden und Makler. Wenn die Kunden keinen guten oder wenn die Makler keinen guten Service leisten, ist der Kunde weg. Das heißt, das ist, ich glaube, sehr stark an eine an einer Betreuung am Point of Sale und nicht, dass nicht zwangsweise das Hausrad aus Rostock gemacht wird, Kfz aus München etc., sondern ich bin der festen Überzeugung, die Betreuung vor Ort wird elementar bleiben, denn wir beschäftigen uns mit einem Feld, was der meisten Bevölkerung nicht unbedingt geläufig ist und auch viele keine Lust darauf haben, sich tatsächlich in der Tiefe mit einer Betriebshaftpflicht auseinanderzusetzen, was das bedeutet. So, die wird aus meiner Sicht einmal bei Check24 abgeschlossen und wenn es dann zum Schaden kommt und keiner im Übrigen erklären kann, wie es ist, dann geht es doch sehr schnell in den Maklermarkt zurück. Also da bin ich fest von überzeugt. Ja. Das ist zum einen und zum anderen in der Zusammenarbeit mit den Versicherern ist es so, dass dort Versicherer sehr stark versuchen, Prozesse zu digitalisieren, zu sagen, okay, ich ziehe hier meinen Weg durch, was in der breiten Masse nicht funktionieren wird. Dementsprechend kommt es ja gerade, sind sie ja gerade mitten in der Bewegung, in einem enormen Wandel und der sehr stark von den Versicherern betrieben ist. Die würden gerne ihren Weg durchziehen. Ist auch alles nachvollziehbar. Erstmal so mit Blick auf die eigene IT ist aber leider nicht dem Maklermarkt zugewandt. Aber auch dort ist es sicherlich so, wer möchte mit einem, mit wem kann man auf Augenhöhe agieren und einen gemeinsamen Weg zusammen machen? Und das ist häufig, sehr, sehr häufig abhängig von Personen. Sehr, sehr häufig abhängig von Personen, die zuhören, die sich mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. Manchen Versicherer fällt das sicherlich leichter, manchen auch schwerer. Also ich will das gar nicht sagen, dass es nicht auch versichererabhängig sein kann, aber es sind häufig, wer setzt sich mit den neuen Marktgegebenheiten auseinander? So, wer ändert was? Und das sind dann Personen, die über den Tellerrand hinausschauen, die überlegen, okay, wie kann ich der Markt von vor 3 Jahren, wie ich damals das geführt habe, das funktioniert jetzt nicht mehr und auch und wahrscheinlich auch nicht mehr in 5 Jahren. Und das sind Personen, die sich mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. Und das wird keine Unternehmensberatung machen. Da bin ich fest und überzeugt, sondern das sind die handelnden Personen, die das Marktgeschehen bestimmen.
Ja. Dieses Netzwerken, dass man halt auf der Ebene Vorstand, F1 mit Versicherern auch in den Kontakt kommt und dort eben diese personengebundenen Deals sozusagen machen kann oder auch einfach eine Beziehungsebene herstellt. Passiert das einfach so oder siehst du dort auch eine große Rolle von den Veranstaltungsformaten, wo wir uns jetzt beispielsweise auch kennengelernt haben, diese kleinen Spots, die man so 2, 3, 4 Mal im Jahr macht, wo man halt in einer relativ kleinen Runde vielleicht auch mal jemand Neues kennenlernt. Ist das für dich ein elementares Mittel in dieser Journey oder sagst du, okay, das ist nice to have, so da hat man mal eine gute Zeit zusammen, aber man kennt sich sowieso schon. Also wie ordnest du so solche Events da ein?
Also ich glaube, diese Events sind wichtig. So, diese Events sind wichtig, weil dort kommt es zum Austausch, dort kommt es zum Netzwerken und klar, man kann jetzt mal argumentieren, wenn man in einer großen Gruppe ist oder ne, ein entsprechendes Netzwerk hat, dann ist das so, dann ist man so oder so im Austausch. Aber es ist trotzdem immer wieder gut, sich dort nochmal, dort kommt, trifft sich die Branche, dort kann man gezielt immer wieder einen Austausch pflegen und mal Themen, die irgendwie angefallen sind, die einem nur einfallen, nochmal machen und ja, man connectet sich ja auch und man macht das ja auch nicht immer alles nur um einen unmittelbaren Mehrwert für sich selbst zu kriegen, sondern wie es so schön ist, man hilft sich auch mal gegenseitig weiter und ja, und guck mal, was später daraus kommt. Also das ist ja das Schöne. Wir sind, natürlich sind wir irgendwo Mitbewerber alle, gar keine Frage, aber der Markt ist groß. So, und sowas kommt, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, sowas kommt immer wieder zurück. Und deswegen, ich halte diese Formate für wichtig, auch weil man eben gerade sein Netzwerk erweitert, immer mal wieder neue Ideen gesponnen werden. Und das geschieht nicht an einem Tisch mit wo man nur zu zweit sitzt, sondern auch mal durch zufällige Begegnungen, ach übrigens, hast du den schon kennengelernt? Oder man lernt sich irgendwo mal auf dem Gang zum WC oder nach der offiziellen Veranstaltung bei Kent, wenn nochmal ein Getränk genommen wird, das für unmittelbar oder sehr, sehr wichtig.
Ja, okay. Du hast jetzt schon mehrfach jetzt im Gespräch auch den Schwenk sozusagen gebracht zum Thema, wie der Markt sich entwickelt, Stichwort Konsolidierung und so weiter. Wie ist dann für dich der Wechsel von Versichererseite jetzt auf, ja, ich sage jetzt mal Maklerseite entstanden und zu der Funktion hin, die du ja heute dann auch bei GGW hast?
Wie ist der Wechsel entstanden? Also an sich habe ich mich am Anfang als in meiner Vertriebsdirektorposition von Nordost habe ich mich beim HDI eigentlich sehr, sehr lange damit beschäftigt, was passiert hier eigentlich gerade am Markt und warum passiert das? So, also ich habe eigentlich ein Jahr lang aus Versicherersicht überlegt, warum passiert das? Welche Rolle spielen wir als Versicherer aktuell? Warum sind wir auch schuld daran? Und wie stellt man sich ideal auf? Und im Ursprung eigentlich überhaupt nicht den Gedanken, auf die andere Seite zu wechseln, wenn man das so sagen kann, sondern habe mir das sehr stark angeschaut, mit vielen anderen, man kennt ja viele Kollegen dann auch bei anderen Versicherern, war der HDI da kein Einzelfall, sondern man hat ja seine, man kennt die Kollegen der AXA, der Gotha, sonst irgendwie, wie sie alle heißen, man kennt sich irgendwann. Man tauscht sich aus und überlegt sich eben, wie kam es überhaupt dazu? So, und ich habe tatsächlich ein Jahr lang überlegt, wie agieren wir als Versicherer darauf und welche Rolle spielen wir dort? Und da, in unterschiedlichen Gesprächen bin ich da auch zum Teil viel Missverständnis gestoßen, dass so Vorstände, würde ich gar nicht sagen, will ich gar nicht auf den HDI beziehen, sondern generell auf die Branche, dass nicht verstanden haben, was da geschieht und dass sie der elementare Treiber sind dieser Entwicklung. Und und so habe ich mir das dann, gab es auch ein paar Gespräche, dann trifft man mal eine provokative Aussage, dass man selber der Treiber der Aussage ist und dann, so ist, dann gewinnt man mal ein Arbeitspaket und man kommt mehr und mehr rein. Und dann habe ich habe ich mir den internationalen Vergleich angeschaut, habe mal in die USA geschaut, nach Großbritannien geschaut, nach Holland, nach Skandinavien. So, und diese Entwicklung, die gerade in Deutschland geschieht, da sind wir eigentlich hinten dran. Also wir sind zwischen 2 und 8 Jahren hinten dran. Also in den USA ist das schon längst durch. In Großbritannien auch. So, in Skandinavien ist das auch der Fall. Holland ist vor uns. So, der österreichische Markt ist ein wenig hinter uns, Schweiz ist auch hinter uns, ne, Spanien eben. Und so hat man sich das angeschaut und diese Entwicklung hat sich nirgendwo bisher in die andere Richtung gedreht, sondern es ist immer der Markt schrumpft zusammen und Versicherer sind aus meiner Sicht schon ein Treiber, das sind weil sie es gibt diese Möglichkeit gar nicht mehr, die breite Masse zu bedienen, so das kann versucht werden, aber es sind Lippenbekenntnisse und schauen wir uns unsere Branche an, Einmal natürlich ja, immer, dass hier drastisch Mitarbeiter reduziert werden, dass man nur noch auf die IT setzt. Das ist der eine Fall. Und wenn wir den demografischen Wandel anschauen, dann ist das der, ist das einfach der Fall, dass sich dass immer mehr Underwriter in die irgendwann auch in die wohlverdiente Pension gehen, die Stellen schwieriger nachbesetzt werden. Und damit geht es automatisch. Müssen die Versicherer nicht mal Absicht machen, aber sie haben gar keine Wahl mehr und stellen sie natürlich den Service, stellen sie den größeren Gruppen zur Verfügung. So, das ist so. Und ich vergleiche das Ganze mal ganz gerne mit so einem, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber wir haben das Ganze mal verglichen mit so einer Sicht auf eine Großstadt. Und das ist, da findet sich ja jeder wieder, ne? So unterschiedliche Hochhäuser, vielleicht ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern, ist ein Hochhaus, ein kleines Mehrfamilienhaus, ist jemand mit 10 Mitarbeitern. So, und im Moment ist es so, wenn man das vergleicht mit einer Großstadt wie New York, es gibt einfach Unternehmensgruppen, die sich entwickeln, so wie wir eine sind, und die nehmen immer mehr Sonne. Und auf die anderen, immer so, wenn man spricht davon, die anderen werfen immer größeren Schatten, und die Versicherer, so wie sie agieren, konzentrieren sich natürlich auf die Sonne, gar keine Frage, weil sie ja mit denen strategisch zusammenarbeiten können. Und die haben gar keinen, also es gibt die Manpower gar nicht mehr, dass man in die, dass man sich auf den breiten Markt konzentrieren kann. Das ist, ist ein Versuch, aber das funktioniert nicht. Und dementsprechend glaube ich fest daran, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Und das ist mir damals aufgefallen, wenn ich die unterschiedlichen Länder gesehen habe. Dann habe ich natürlich auch in Deutschland mir die unterschiedlichen Gruppen angeschaut, die es da gibt. So, dann gibt es natürlich die Amerikaner, dann gibt es auch dann gibt es die deutschen Gruppen. Und so habe ich mir das dann eben angeschaut. Am Anfang sehr stark immer aus Versicherersicht, wie können wir da agieren? Also, ne, wie können Versicherer da agieren? Und bin dann erst auf die Idee gekommen, irgendwann, als ich das gesehen habe, dass ich dachte, ich finde das eigentlich sehr spannend, was da geschieht, und finde die Maklerseite spannend, und habe mich dann eben entschieden, auch dann doch die Seiten zu wechseln.
Interessant. Auch spannender Bericht, so aus deiner Erfahrung, was du dir auch angeschaut hast. Wie würdest du jetzt in die Zukunft schauen, wenn du jetzt, ich finde diesen Großstadtvergleich eigentlich sensationell, weil, ja, wie du sagst, das bildet eigentlich alles ab. Das heißt, wenn ich das jetzt übertrage, aus deiner Sicht wird es auch in Zukunft noch kleinere Makler-Einheiten geben, aber das werden dann eben die Geheimtipps sein, und nicht mehr die Masse.
Ja. So trifft sich ziemlich genug. Ich glaube nicht mehr an eine breite Masse. Das ist auch ein bisschen unromantisch, das weiß ich. Ist auch ein bisschen schade, aber das ist der Markt. So sehe ich es so ein bisschen. Ja. Und das ist der Markt, und ich glaube, dass das, also es wird die, ne, es wird Spezialeinheiten geben, aber ich glaube tatsächlich an große Verbünde. Da gibt es dann unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Wenn man so die unterschiedlichen Gruppen sieht, die einen sind sehr zentralistisch organisiert, die andere sind eher regional, individuell organisiert. Das will ich gar nicht werten. Ne? Das ist nicht besser und nicht schlecht, das ist anders. Das sind andere Denkweisen. Aber ich glaube schon, dass ich glaube einfach das nicht, dass die Versicherer entsprechenden Service noch leisten können. So, und wenn sie nur noch Standards in kleinen Maklerhäusern anbieten können, dann ist man nicht mehr anders, kann man sich nicht mehr differenzieren gegenüber einer Ausschließlichkeit. So, und und auch mit den entsprechenden Underwriter ins Gespräch zu gehen, zu sagen, pass auf, ich brauche hier noch eine Klausel, ich brauche hier etwas, sich mit der breiten Masse, sich mit den ewigen Callcenter-Schlangen auseinanderzusetzen, das ist natürlich das ist schwieriger. Und ich bin da fest von überzeugt. Ich finde das bin da fest von überzeugt, dass es in diese Richtung weiterhin gehen wird. Das sage ich auch ganz oft natürlich auch, weil ich mir diese anderen Länder angeschaut habe, und das ist in keinem Land bisher in die andere Richtung gegangen.
Okay. Welche Größenordnung von Makler ist für euch jetzt relevant? Also wo geht's los?
Ich glaube, das haben wir nie genau definiert. Denn wir haben das nie genau definiert. Wir haben unterschiedliche Vehikel, wo wir das machen. Das eine ist sicherlich die, das eine, also wenn wir es als GGW sehen, dann sind wir einmal sicherlich sind bei uns die, die Industriemakler, ne? Das sind eben die größeren Einheiten. Das sind oder es sind starke Generalisten, so kann man es eher sagen. Dann sind es genau, starke Generalisten, die häufig mit einem regionalen Fuchs irgendwie jeden Kontakt haben. Dann finden wir natürlich sehr spannend, das zu ergänzen mit Spezialisten, echten Spezialisten, wo man sagen kann, die können, haben halt so ein Spezialwissen in ihrer Art. Das heißt, dort kann es sehr schöne Verbünde geben, wenn man irgendwie über, ja, wenn man über die Financial Lines redet, wenn man über Architekten, Ingenieure redet, Aviation, das ganze Thema Flughafen, da kenne ich kaum einen Generalisten, der sagt, ich kann das sehr gut, sondern das ist tatsächlich das ist sehr stark. Und haben auch für die kleineren und mittelständischen Makler haben wir eben ganz bewusst mit der Bernhard-Assekuranz ein Vehikel aufgebaut, was ich ja auch sehr stark mittreibe, dort auch Geschäftsführer bin, wo wir dort auch Maklerhäusern in kleineren Größenordnungen ein Zuhause bieten, zu sagen, ja, wir sind da extrem stark auf der technischen Seite, können das da sehr extrem gut, bauen da gerade eine Gewerbeplattform, die Versicherer sehr wertzuschätzen wissen. Von daher haben wir dort auch einen Ankerpunkt. Sicherlich Fokus ist eher das gewerbliche Geschäft, aber mit dem auch der private Anteil kann da durchaus auch mitgehen. Das können wir mit der Bernhard-Assekuranz schon gut abbilden. Vielleicht rein sind aber Makler, die auf wiederkehrende Einnahmen setzen, im Sachgeschäft sind und weniger auf Abschlussprovision. Ja. Das ist soweit nicht unser Fokus. Haben wir eine klare Größenordnung? Nein. Ich glaube, bei uns kommt es sehr stark darauf an, und da komme ich vielleicht noch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Gruppen. Ich spreche da nie von besser oder schlechter. Ne? Es gibt Gruppen, die haben klare Wege, tolle Wege. Ne? Und bei uns ist es sehr stark einer der enormsten, wichtigsten Punkte. Wir glauben sehr stark an eine Kultur. Wir glauben sehr stark, und da kommt vielleicht der Teamsport, und das ist auch kein Wunder, deswegen warum ich mich in diese Gruppe entschieden. Also die Kultur ist wahnsinnig wichtig, und wir wollen gerne zusammenarbeiten. Und das funktioniert nur, wenn man sich auch irgendwie gut versteht. Ja, und das ist, glaube ich, enorm wichtig, weil nur so kann gute Zusammenarbeit untereinander entstehen, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man auch diese Zusammenarbeit mit den Versicherern gut pflegt. Denn auch Versicherer, wir arbeiten sehr gerne mit denen zusammen. So, ne? Und das ist da ganz wichtig. Also die Kultur ist ein enorm wichtiger Faktor bei uns, auch dass wir sehr stark an eine Unternehmergruppe glauben, dass wir Unternehmer sind, ne? Eine Ansammlung von Unternehmen sind, die selber noch in die Verantwortung gehen, die sich sicherlich uns anschließen, aber die selber ihr Unternehmen noch weiterhin führen wollen. Und dementsprechend arbeiten die ja ganz bewusst mit der Rückbeteiligung, weil sie sagen, wenn wir doch alle gemeinsam gewinnen, dann sollen auch die was davon haben und sollen das machen. Und das zeigt sich, dass dadurch auch das organische Wachstum gut vorangetrieben wird, weil jeder noch Teil des Ganzen ist und jeder unternehmerisch beteiligt ist. Und das finden wir wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig damit einhergehen, wenn man so ein Unternehmertum hat, hat man auch sicherlich einen Individualitätsgrad. Und das glauben wir, dass das wichtig ist. Also das ist unsere Idee. Ich will nicht sagen, dass die besser oder schlechter ist, aber so ist unsere DNA. Und
ist das ein Alleinstellungsmerkmal, also diese Rückbeteiligung?
In der Art und Weise, wie wir sie führen, ja. Es gibt durchaus zwei, drei, die das mittlerweile aufmachen. Allerdings sind das andere Vehikel. Bei uns ist man tatsächlich in der obersten Gruppe mitbeteiligt. Das sind keine Vehikel, irgendwelche Untervehikel, die von der Größe her begrenzt sind, sondern das ist, jeder entscheidet sich selbst. Man definiert gemeinsam einen Unternehmenswert und jeder entscheidet, nennen wir ihn beispielsweise 10, und jeder entscheidet selber, ne, möchte ich mich mit einem, mit zwei, mit drei oder vielleicht auch wieder mit den kompletten 10 reinvestieren. Und da gibt es Unternehmer, die das durchaus gemacht haben. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Und das ist etwas, worüber wir sehr stolz sind. Gibt es aber immer unterschiedliche Lebenssituationen. Und das möchte man da auch gar nicht werten. Ne? Das ist so, manche sagen, haben sich möchten eine Investition tätigen. Manche sagen, ich finde das so super, ja, dass sie reingehen. Aber wir halten das für sehr, sehr gut und sind sowohl in der GGW-Gruppe als auch in der mit Herr Bernhard sind wir da über 130 Gesellschafter. Und das, das sucht sicherlich seinesgleichen aktuell.
Ja, und die Mehrheit liegt schon noch bei den also bei den ursprünglichen Gründern oder wie ist das ungefähr aufgeteilt?
Bei den ursprünglichen Gründern, also wir übernehmen, wir wollen ja Partner gewinnen. Das ist immer so. Wir sprechen mal von Partner gewinnen. Und man schließt sich uns an und überlegt dann eben, man schließt sich zu 100% uns an und hat dann eine Chance zu investieren. So, und wir arbeiten auch mit, wir arbeiten mit Investoren zusammen. So ist, aber über ein Drittel oder circa ein Drittel der Gruppe gehört noch uns allen selbst. Und das ist der wichtigste Kreis. Ja. So, und das ist der wichtigste Kreis. So sind auch die Verträge gestaltet und so sind wir auch, wie wir die Zukunft der Gruppe gestalten. Und das ist, dass jeder eingeladen, das mitzugestalten. Und das macht unglaublich Freude. Das ist unsere Art. Und das, ich stehe da total hinter. Das merkt man wahrscheinlich. Und nochmal, ich möchte ja gar nicht, ich bin da weit entfernt davon zu urteilen, ob das jetzt der einzig richtige Weg ist. Der ist nicht besser, nicht schlechter, der ist anders. Wir halten ihn nur für sehr gut.
Ja, das ist auch, wäre ja auch komisch, wenn das nicht so wäre. Und ich finde, es klingt sehr, klingt logisch. Also und auch, dass dann jemand sagt, okay, ich reinvestiere den kompletten Cashout sozusagen, den ich durch mein Unternehmen generiert habe, wieder in das Gesamtkonstrukt zurück, ist ja auch ein Vertrauensbeweis, sag ich mal, ne, in das Gesamtsystem.
Genau, also wir haben, vielleicht dazu noch, da gibt's keine Mindestanforderung. Das ist, es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot, an der Gesamtentwicklung zu partizipieren. Und da gibt es manche, da gibt es kein Minimum, sondern das ist jeder in der Größenordnung, wie er macht. Aber es gibt tatsächlich Unternehmer, die das gesamtheitlich getan haben. Und da, das zeugt von viel Vertrauen. Das versuchen wir zurückzugeben. Das machen wir gerne. Und wir sehen, es funktioniert aktuell sehr gut.
Ja. Nochmal zurück auf dieses Personal Brand Thema. Ne? Ihr habt jetzt, also es bildet sich eine große Ansammlung von Unternehmern, die ja, wie du auch beschrieben hast, manchmal regional, manchmal produkt- oder spartenbezogen irgendwie sich eine Bubble aufgebaut haben, die dort ja eine enge Bindung zu den Kunden haben und so weiter. Wie ist die Strategie, die Gesamtstrategie auf 15 Jahre, wenn diese Persönlichkeiten irgendwann mal ausscheiden, wie denkt ihr, kann man dann sicherstellen, dass eben auch die Kunden dann dieses Ganze mitgeben? Also wird die Bindung über diese Zeit einfach dann so an die Gruppe übertragen oder wie ist da eure Strategie?
Also die Unternehmer jeweils oder die Unternehmen sind natürlich aktiv damit eingebunden, wie eine entsprechende Übergabe gestaltet werden kann. So, jeder geht irgendwann mal in Ruhestand. Ja. Das wird auch uns beide, Thorsten, irgendwann mal ereilen. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Jahre, aber das ist so. Aber da wird jeder mit eingebunden. So, da wird jeder mit eingebunden. Und man überlegt gemeinsam, okay, wie kann man das gestalten? So, und das ganze Thema HR, das lässt sich natürlich über eine Gruppe sehr viel besser lösen. So, ne? Und dann gibt es bei einem Unternehmen jemanden, der kommt, der würde gerne den nächsten Schritt machen. Aber es ist klar, dass das Unternehmen mit seinen 7 oder 10 Mitarbeitern vielleicht, das ist ein Geschäftsführer, das ist untypisch, dass da vielleicht noch ein Zweiter kommt oder ein Zweiter, aber der sagt, ich kann mir vorstellen, den nächsten Schritt zu machen. Und dann gibt es ja in so einer Gruppe dann immer Möglichkeiten zu sagen, okay, vielleicht ist das ein Weg, den du fortführen kannst. Und das gilt ja nicht nur für eine Nachfolgeposition auf einem Geschäftsführer, sondern das gilt ja auch, insgesamt für jeden Mitarbeiter zu sagen, ich möchte gerne nochmal was Neues machen und dann, ich bin gerade fokussiert beispielsweise auf Schwimmbäder oder auf Architekten, Ingenieure oder auf Aviation, aber ich möchte eigentlich nochmal in den Bereich Entertainment, der sich natürlich toll anhört, ich möchte gerne in den Bereich rein. Und da hat man natürlich in der Gruppe dann die Chance, eine Arbeitskraft und wir sind, das ist das höchste Gut, gute Arbeitskräfte. Das hat man die Chance, diese in der Gruppe zu halten und zu sagen, pass auf, okay, ich kann aber jetzt leider bei mir gerade in Köln oder wo auch immer, kann ich jetzt keine eigene Abteilung Entertainment machen, aber wir haben in der Gruppe eine Lösung und kann Personal bestmöglich in der Gruppe gehalten werden. Und das ist so, das kriegen wir jetzt mit, ne? Geht ja für jeden, ne? Also das ist das Thema HR wird für alle der größte Fokus sein. Und solche Themen lassen sich lösen, ne? Kann man sagen, so, man ist Teil einer kleineren Einheit, kann das unternehmerisch weiter nach vorne treiben und hat trotzdem gleichzeitig, nach dem Motto, hat gleichzeitig die Sicherheit einer großen Gruppe. Und die Sicherheit einer großen Gruppe und kann sich auch dort weiterentwickeln. Und so versuchen wir es sicher zu machen und auch Personal Brand, ja, das ist so, aber wir sehen keinen Grund, das mit aufzugeben.
Ja, okay. Wann setzt ihr eigentlich die Gespräche an? Also die ersten Jahre im Aufbau ist ja sicherlich der Markt groß von Maklern, die einfach bereit sind, solche Deals zu machen. Aber seht ihr zukünftig auch einen Markt darin zu sagen, ich gehe frühzeitig mit jungen Maklern ins Gespräch, helfe denen, eine Größenordnung zu erreichen, dass die für uns relevant werden? Also so ein bisschen so Businessbegleitung, sage ich mal, dass man sagt, okay, du hast jetzt 200.000 Bestand oder 100.000 Bestand, das ist jetzt für uns noch nicht so, also ohne dass ich das jetzt weiß, aber das ist jetzt für uns noch nicht so relevant, aber wir helfen dir auf eine gewisse Größenordnung zu kommen, damit du für unsere Gruppe dann auch spannend wirst und der Übergang für dich passt oder sucht ihr euch einfach die reifen Früchte sozusagen, wo ihr sagt, okay, da können wir innerhalb von 1-2 Jahren dann auch den Deal machen?
Also ich glaube, es ist immer so, ne, suchen und finden ist gegenseitig, ne? Wir führen viele Austauschgespräche, das ist so. Ich glaube, es ist immer eine freiwillige Entscheidung, es ist auch eine Kulturentscheidung, ne? Wo fühlt man sich hingezogen zu? Und also das heißt, es gibt bei uns, glaube ich, wir haben wahrscheinlich schon jedes Alter gehabt oder Unternehmer jedes Alter gehabt, die sich uns angeschlossen haben. Also wir haben jetzt so dementsprechend auch schon jemanden, der erst Ende 20 war, hat sich uns angeschlossen, weil er gesagt hat, so, er möchte da gerne rein. Also das heißt, da gibt's keine klare Regelung für. So und was natürlich so ist oder was schwerer ist, ist also, dass wir einem Unternehmen in dem Aufbau helfen, 2-3 Jahre dann oder 4-5 Jahre unabhängig zu bleiben, da wird's einfach schwer. Ne? Da wird's schwer, weil die Versicherer, wie können wir argumentieren, der gehört nicht zu unserer Gruppe, aber wir helfen ihm. Das ist so, das ist natürlich schwer. Dass man sich aber dass man sich trotzdem unterstützt oder sagt, weiß auch, vielleicht können wir über unsere Assekurateursebene, vielleicht kann er da damit Produkt, mal ein Produkt mit übernehmen, ist so. Aber natürlich die unmittelbaren Mehrwerte der Gruppe, die sind natürlich nur zu spüren, wenn man auch Teil des Ganzen wird. Und das ist auch schwer, also jemanden zu unterstützen, da gibt man sich mal einen Kontakt weiter. Das ist ja keine Frage, aber da ist es schon so, man kann nicht duschen, ohne nass zu werden.
Ja, das ist so. Was waren bei dem knapp 30-Jährigen jetzt, was waren so die Hauptargumente für ihn, sich so frühzeitig einer Gruppe anzuschließen?
Das war das Argument, er sagt ganz klar, er sieht eine tolle Zukunftsperspektive für sich, auch für sein Unternehmen. Er sagt auch ganz klar, ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren genauso noch agieren kann. So, und ich sag mal so, mit Verlaub so ein bisschen hat er gesagt, ja, ich treffe lieber eine aktive Entscheidung, dass eine Entscheidung mit mir getroffen wird. Und das ist so, man könnte ja auch sagen, ne, mit Verlaub, die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Aber das ist vielleicht vielleicht ein bisschen gehässig, aber die Frage ist so, trefft man lieber eine aktive Entscheidung, als dass mit einem eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist diese Frage. Ich meine, das stellt sich sowieso jeder Unternehmer. Ne? Wir haben viele tolle Unternehmer da draußen und jeder überlegt tagtäglich, was ist das Beste für mein Unternehmen. Und es gibt eine wahnsinnig hohe Dynamik und das ist so, sich dafür zu entscheiden, Teil etwas zu werden von etwas Größerem, davon auch ein Stück vom Kuchen abzuhaben, von einem, vielleicht ein kleineres Stück davon, aber von einem deutlich größeren Kuchen. Ist auch ein tolles Argument. Und auch zu sagen, boah, ich möchte dazuhören, ich möchte Teil dieser Geschichte sein. Und wir sagen immer so schön, ja, wir glauben immer noch fest, dass wir am Anfang sind. So, wir sind am Anfang unserer Gruppe. In dem Zusammenhang.
Ja, okay. Und habt ihr von 2024 schon Zahlen? Also kannst du eine Größenordnung sagen, wie groß eure Gesamteinheit jetzt aktuell ist?
Ich glaube, es gibt, das Witzige ist, es gibt da keinen Stichtag, nur wo wir sagen, okay, da haben wir was, wir gewinnen ja jeden Tag, gewinnt man Kunden, ne, so, und da kommt ja immer wieder ein Quartal dazu. Aber wir sind in etwa sind wir so bei 500 Millionen Quartalseinnahmen.
500?
Ja. All over in gesamten Europa.
Ja.
Also wir sind mittlerweile in 14 Ländern unterwegs und dementsprechend, ne, also das ist, dementsprechend, wir sind ja sehr stark mittlerweile auch im Ausland unterwegs, machen viel in Österreich, viel in der Schweiz, sind in Polen, sind in den skandinavischen Ländern überall schon unterwegs, Frankreich, Holland, in der Türkei über unser Assekurateure, in Spanien haben wir begonnen, also das heißt, wir gehen da sehr stark eben auch nach den Kundenanforderungen. Weil auch viele Kunden, wir merken das, dass die Kunden auf uns zukommen und sagen, pass auf, ich eröffne ein Werk in Polen, ich eröffne, brauche einen Versicherungsschutz in Spanien. Und da kann man über die Netzwerke gehen, das ist eine Möglichkeit. Aber schöner ist natürlich, wenn man einen Partner hat, mit dem man es direkt sagen kann, man ruft ihn an, also kein Problem, ich rufe den Thorsten an, weil der Thorsten ist mein Partner in Polen und wie können wir das gemeinsam gestalten?
Ja. Ja, klar. Spannend. Und die Makler, die jetzt mit euch sich zusammenschließen und reinvestieren wollen sozusagen, die sind dann wirklich ganz oben beteiligt, also auch an dem Europageschäft?
Ja.
Also an allem?
An allem.
Okay. Ja.
Interessant. Das ist, ne, und an der Gesamtentwicklung und sind auch alle Teil der Gesamtentwicklung.
Ja, klar. Ja, okay. Hätte sein können, dass es noch eine Deutschland GmbH gibt oder so, ne, wo dann irgendwie das, aber nee, okay.
Nein, es gibt, wenn sie sich reinvestieren, sind sie an der Gesamtentwicklung in Europa beteiligt, und haben dort die Chance mit zu profitieren, mit dran zu arbeiten, und auch sicherlich, diesen Weg mitzuschreiben und mitzugestalten.
Ja. Cool. Was sind so die Top 2, 3 Identifikationsmerkmale, wo du lernst irgendwo einen Makler kennen und der sagt dir 3, 4, 5 Sachen über sich und sein Business, wo du sagst, ist nicht relevant oder heißer Kandidat für dich jetzt einfach persönlich im Sales-Prozess, wo du sagst, okay, das ist ein Target für mich hier, da brauche ich die Nummer, mit dem will ich mal ernsthafter reden.
In der Regel, es schließt ja ganz viel zusammen über Netzwerk. Also es ist so, wie das nationale Netzwerk ist, so entwickelt sich auch ein internationales Netzwerk. So, und es ist häufig so, dass sich Personen finden, dass sich Personen und Kulturen finden und so. Und wir glauben halt sehr stark, an eine Kultur und sagen, möchte er Partner werden? So, und wir reden ganz klassisch davon, wir wollen Partner finden. Partner, die mit uns gemeinsam das Thema entwickeln. So, und das ist so, das häufigste der Fall ist so, man wird jemandem vorgestellt oder man kriegt irgendwie ein Intro, sagt, pass auf, lernt euch doch mal kennen, vielleicht kann das was geben, lernt euch mal kennen. Man führt einen Austausch und in diesem Austausch überlegt man eigentlich erstmal generell, lernt man sich persönlich kennen und überlegt man, kann das zusammenpassen, kann das Sinn ergeben, ne? Und das, deswegen gibt es auch keine klare Größenordnung. Ne, sagt man davon wegen, es geht nur ab dieser gewissen Größe, sondern wir haben gerade das Thema Generalisten, da haben wir unterschiedliche, und deswegen gibt es auch diese unterschiedlichen Vehikel, wo wir eben eine gute Heimat geben können und sagen, da können wir aktiv mit Unterstützung, ne, wenn wir reden über die kleinen und mittelständischen, da ist einfach die Bernhard, aus meiner Sicht das Nonplusultra. So, dann sind es die Spezialisten, die sich sicherlich zusammenarbeiten, auch international zusammenarbeiten. Dann geht es sicherlich dann auch Richtung internationale Risikoträger, genauso wie die Industriemakler, die auch genau überlegen, so wie machen wir das, wo können wir das machen, können wir gegebenenfalls auch mal mit Rückversichern direkt sprechen, zusammenarbeiten. Das läuft dann natürlich über Größe, ne? Den Londoner Markt besser bespielen, internationale Risikoträger auch kennenlernen. wenn der deutsche Risiko, die Zeichnungsträger, für die Zeichnungsträger, die deutschen Versicherer mit ihren Zeichnungskapazitäten am Ende sind. Wie kann man darüber hinaus Lösungen finden?
Ja, okay. Lass uns noch ein paar Worte zu dieser Bernhard-Assekuranz verlieren für die kleinen und mittelständischen. Also kannst du da ungefähr sagen, was ist für euch klein und mittel? Also wo würdest du das festmachen, dass du sagst, okay, Kollege, wir reden jetzt mal über diesen Weg oder über den Weg?
Das ist, ja, also ich glaube, genau festzulegen ist das nicht immer. Ne? Also das ist tatsächlich, wenn es eher gewerblich, also ne, wenn man Generalist ist, dann ist man sicherlich eher Generalist. Okay. Ja. So, und das fängt wahrscheinlich irgendwo bei, wahrscheinlich fängt es irgendwo bei 150.000, 200.000, 200.000 Quotage an, geht dann hoch und dann geht es auch darum, auch ein bisschen nach der Kundenstruktur. Ne? Also es kann auch sein, dass ein Makler mit 10 Mitarbeitern, 15 Mitarbeitern sagt, pass auf, es passt von der Kundenstruktur und es passt dadurch, dass ich fokussiert bin auf den gewerblichen Thema. Das passt dort besser rein. Ne? Das passt. Ja. Das heißt, wir entscheiden da Case by Case, was Sinn ergibt. Ja. Also was Sinn ergibt, und dementsprechend versuchen wir es zu machen. Aber das ist so zu sagen, ne, es geht in diese Richtung, in dieser Größenordnung vielleicht los. Und dann geht es aber auch, so haben wir auch dort, haben dort schon einen Makler angebunden, der hatte 7 Millionen Bestand. So, und oder hatte 7-8 Millionen Bestand. Also das ist nur an wiederkehrenden Gewerbebestand. So, und das ist auch Teil des Ganzen. Ne? Also das heißt, da gibt es nicht, gibt sich 100%, aber und das Schöne ist ja, dass ich meistens mit beiden Seiten spreche.
Ja, cool. Und aber das ist trotzdem dann immer noch Teil der Gesamtgruppe oder ist das okay, sehr gut. Ja, mega, Benni, ich glaube, wir haben hier einen richtig coolen Einblick gegeben. Ich fand auch deine Sichtweisen auf den Markt sehr spannend. Das wird sicherlich dem einen oder anderen Zuhörer hier auch so gehen. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir fast die Stunde gerissen hier schon. Ja, ich glaube, wir lassen es jetzt mal dabei. Und also ich finde es wirklich spannend. Danke dafür.
Sehr, sehr gerne.
Und sehr, sehr gerne. Für die Zuhörer, die bis hier dabei geblieben sind, auch danke für die Ausdauer. Und wenn dir das gefallen hat, dann darfst du uns natürlich Feedback geben und uns bewerten. Und ja, Benni, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und freue mich auf weiteren Austausch, den wir hoffentlich dann jetzt ein, zwei Mal im Jahr irgendwo haben werden, wenn man sich irgendwo sieht. Und vielen Dank nochmal und dann für andere anderen bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao. Thorsten, bin ich da, wenn ich noch online bin. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. War echt spannend. Hoffe, war auch für alle Zuhörer spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier ausgetauscht haben. Freue mich auch, wenn Maklerunternehmen sich austauschen wollen. Freue ich mich sehr. Bin über die gängigen Portale wie LinkedIn, E-Mail oder sonst was immer gut zu erreichen. Immer für einen Austausch stehe ich immer gerne zur Verfügung, ob etwas zusammenpasst oder auch nicht. Das entscheidet man immer dann.
Genau.
Wunderbar.
So läuft das.
Vielen lieben Dank.
Einmal.
Danke, Thorsten.
Genau. Danke, bis dann. Ciao.
Tschüss.